Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Sendereihe Das Gespräch. Ich bin Christine Bangel. Schön, dass Sie zuhören. Heute geht es um ein Thema, das fast alle Menschen hier in Deutschland irgendwie in ihrem Alltag begleitet. Es geht um Medien und um Nachrichten. Die meisten Menschen sind mehr oder weniger über die aktuellen Ereignisse hierzulande und weltweit informiert. Die einen ganz analog über die gute alte Tageszeitung, die anderen über den Newsfeed auf dem Handy oder über die stündlichen Nachrichten im Radio. Und die ganz junge Generation ruft ihre Informationen häufig in den sozialen Medien ab. Aber ganz egal, wie der Einzelne von uns seine Lieblingsmedien konsumiert, wir alle kämpfen mit der Fülle an Informationen, die auf uns einströmt und mit der Frage, wie wir qualitätsvolle Nachrichten von Fake News oder Propaganda unterscheiden können. Welchen Medien können wir vertrauen und welchen Medien sollten wir vertrauen und wo ist vielleicht auch eine kritische Haltung gefragt? Um diese Themen soll es heute gehen und ich freue mich, dass ich dazu einen echten Medienprofi bei mir im Studio habe. Zu Gast heute in Das Gespräch ist Christoph Irion, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der christlichen Medieninitiative PRO in Wetzlar. Herzlich willkommen, Herr Irion.
Vielen Dank, Frau Bangel.
Herr Irion, ich habe, glaube ich, gar nicht übertrieben, dass ich Sie als Medienprofi vorgestellt habe. Sie haben in Ihrem Berufsleben viel Erfahrung mit Medien gesammelt. Sie waren vom Reporter bis zum Chef, Redakteur, alles. Sie waren sowohl leitender Redakteur bei der Berliner Morgenpost und auch für die Welt. Sie haben für öffentlich-rechtliche Fernsehsender gearbeitet, aber auch für Sat.1 und einige Jahre haben Sie auch den Reutlinger Generalanzeiger dort im Ressort Politik und Nachrichten gearbeitet und sogar geleitet. Eine ganz schön lange Aufzählung, ich habe bestimmt auch noch was vergessen. Aber jetzt mal zu der Frage, wie Sie ursprünglich überhaupt zu dem Wunsch gekommen sind, Journalist zu werden. War das schon sowas wie ein Kindheitstraum?
Kann man durchaus sagen, aber auf einem anderen Gleis. Ich habe eine Super-8-Kamera bei meinem Vater gefunden und damit habe ich im Alter von 15, 16 Jahren Aufnahmen gemacht, auch so Spielfilmsachen. Und ich habe mich zuerst tatsächlich für Kamera interessiert und habe dann neben dem Studium und vor dem Studium teilweise eine Ausbildung als Kameraassistent beim Norddeutschen Rundfunk oder bei einer Produktionsfirma in Hamburg gemacht. Und darüber bin ich dann an die Inhalte rangekommen, die mich immer mehr interessiert haben. Und ich konnte das später verbinden, das bildliche Denken und das Schreiben und das Texten.
Sie haben ja im Lauf Ihrer Arbeit als Journalist auch mit verschiedenen einflussreichen Personen Interviews geführt oder auch Porträts über Sie geschrieben. Zum Beispiel ist Henry Kissinger dabei gewesen, Jean-Claude Juncker, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Claudia Roth, Sarah Wagenknecht und ich habe hier nochmal einen Nicht-Politiker, Reinhold Messner war auch dabei. Wie ist das denn, wenn man die Gelegenheit hat, mit einflussreichen Persönlichkeiten oder Politikern zusammenzukommen und sie zu interviewen? Beflügelt das eher so oder ist das manchmal auch eher desillusionierend?
Es ist zunächst auch mal so ein Ziel für mich gewesen, tatsächlich an interessante Leute ranzukommen. Und man darf da als Journalist nicht verwechseln, wie toll bin ich denn so als 33-Jähriger, dass ein Bundeskanzler mit mir spricht. Sondern es hat dann natürlich damit etwas zu tun, dass man eine Funktion hat, nämlich ein Medium vertritt, in dem Fall damals ein relativ bekanntes Medium. So. Und das entwickelt man dann professionell so. Und die Begegnungen, die sind dann schon so, dass man sich professionell darauf vorbereitet, sehr gut darauf vorbereitet und andererseits auch überraschende Erfahrungen macht, negative wie positive.
Können Sie mal ein Beispiel nehmen, was Sie mal so überrascht hat?
Mich hat zum Beispiel überrascht und das fand ich wirklich faszinierend, in den Gesprächen mit linken Politikern, also Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht, habe ich eine unglaubliche Tiefe an Menschlichkeit und an Themen erlebt. Das ging also bis hin zu einer lebensgefährlichen Krankheit von Gregor Gysi, der sozusagen dem Tod ins Auge geblickt hat und der da ganz offen drüber gesprochen hat. Und der übrigens, obwohl er kein Christ ist, offen ist für Diskussionen mit Christen. Und das war eine ganz faszinierende Begegnung. Übrigens mit Sarah Wagenknecht durchaus ähnlich.
Jetzt haben wir schon von Überraschungen gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, haben Sie denn in all den Jahren mal eine Meldung oder hatten Sie eine Begegnung, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung bleibt? Also wo Sie sich gedacht haben, also allein dafür schon hat es sich gelohnt, Journalist zu werden.
Ist das jetzt eine Sache gewesen, die einen so rumgetrieben hat? Wahrscheinlich nicht. Es sind mehrere Dinge gewesen. Für mich war zum Beispiel einfach, weil es unglaublich schwierig war, an Helmut Schmidt ranzukommen. Ja, der war damals schon über 80 Jahre alt, Altbundeskanzler. Und es stand fest und es war bekannt, der redet mit keinem mehr, schon gar nicht mit einem jungen Menschen. Ich war damals unter 40, glaube ich. Irgendwie ist es dann trotzdem gelungen, über einen Kontakt, den ich hatte, in sein Vorzimmer zu kommen und so weiter. So, und diese Begegnung mit dem früheren Bundeskanzler, der ja auch ein unglaublich kluger Mensch gewesen ist, auch ein sehr ehrgeiziger, auch ein hochmütiger teilweise. Und so diese Stimmung in dem Gespräch zu erleben, das war schon etwas Besonderes. Ja, also ich kam da rein und es war völlig klar, ich war der Kleine, er ist der Große und ich durfte ihm dann erstmal seine Zigarren rüberschieben. Und dann hat er mich erstmal vollgepafft und gewartet, bis ich huste, ja, was ich dann nicht getan habe. Also da gab es so ein richtiges Spielchen, der Große mit dem Kleinen. Und ich musste mir da in dem Gespräch die Achtung erwerben durch die Art, wie ich Fragen stellte, ja.
Ja, das klingt interessant. Also ich wüsste auch nicht, ob ich mich da jetzt, ob ich dem gewachsen wäre, jetzt dem Bundeskanzler, dem Altkanzler zu begegnen. Das ist schon wirklich eine spannende Begegnung, denke ich. Ja, der so viele Menschen auf der Welt getroffen hat und auch viele wichtige, bekannte Persönlichkeiten und dann mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Das Spannende ist ja bei sowas, dass man vordringt zu den wirklich wesentlichen Fragen. Ja, Helmut Schmidt ist ja der Bundeskanzler gewesen während der Terrorphase der Rote Armee-Fraktion, ja. Und wenn Ihnen dann so jemand in dem Gespräch sagt, ich bin in Schuld verstrickt, dann ist das eine ganz tolle Äußerung, die man in so einem Gespräch herausarbeiten konnte, ja, von so jemandem.
Beeindruckend. Ja, irgendwann haben Sie ja dann nicht mehr nur selbst berichtet und geschrieben, sondern Sie haben eine ganze Politikredaktion geleitet. Und jetzt steht es ja immer wieder zur Debatte, dass Journalisten politisch eher links stehen. Können Sie das denn aus Ihrer Zeit als leitender Chefredakteur bestätigen? Und wenn ja, woran könnte das möglicherweise liegen?
Also ich kann das durchaus bestätigen. Mir ist das seit dem Studium so gegangen, dass ich für diese Art der Themenstellung eher, sag ich mal, Menschen interessiert haben, die sich als aufgeklärt oder als fortschrittlich, jedenfalls nicht als konservativ, selbst bezeichnen würden. Also ich sag mal so, ein eher liberales, linkeres Milieu trifft man dort durchaus an. Das ist übrigens für mich gar nicht verwerflich zunächst, ja, weil zum professionellen Journalismus gehört ja der Anspruch, dass ich will nicht sagen objektiv, das kann vielleicht keiner sein, aber dass ich professionell bin, dass ich sachlich bin, dass ich bereit bin, mich mit der anderen Seite auseinanderzusetzen. Und ich als jemand, der sich nicht als Linker bezeichnen würde, würde mich auch nicht als sehr konservativ bezeichnen, als bürgerlich, als christlich, ja, mir ging es so, dass ich erleben durfte, in dem Moment, wo du wirklich professionell arbeitest, gute Arbeit ablieferst, dann wird das auch anerkannt, selbst wenn jemand eine andere Haltung hat als du zu Sachfragen. Und umgekehrt ging es mir auch so.
Jetzt mal ganz unabhängig von der politischen Ausrichtung, wie sind Sie denn persönlich damit umgegangen, wenn jemand in Ihrer Redaktion eine völlig andere Sichtweise vertreten hat als Sie und dazu auch etwas veröffentlicht hat?
Also als Chefredakteur habe ich tatsächlich die klare Haltung gehabt. Ich habe das auch heute für die Pro-Redaktion, für die Medien, die wir machen, Israel-Netz. Man darf dort durchaus eine andere Meinung vertreten, als ich sie selbst habe. Aber ich habe es vorhin schon angesprochen, es geht letztlich um eine handwerklich professionelle Arbeit. Das heißt also, wenn jemand einen Kommentar schreibt, der auch krass ist, der vielleicht auch eine gewisse Tendenz hat, darf ein Kommentar und es darf auch eine andere Tendenz sein als bei mir, aber er muss plausibel argumentiert sein, er muss schlüssig sein und er muss auf nachprüfbaren Fakten beruhen. Also darauf muss man achten und dann grätsche ich rein als Chef, ja, und sage, das geht nicht. Aber man darf schon etwas anderes sagen, als ich denke.
Sie sind ja Journalist mit ganz viel Herzblut und Sie sind auch Christ, auch mit ganz viel Herzblut. Gibt es denn irgendwann mal Spannungen zwischen diesen beiden Bereichen, sodass zum Beispiel Ihr Glaube bei einer Recherche im Wege steht oder umgekehrt oder dass Sie das Gefühl haben, Ihre Arbeit lässt sich mit den christlichen Werten gar nicht verbinden?
Also das Christliche ist für mich was Ganzheitliches. Es durchdringt mich. Es ist immer da, wenn auch nicht immer spürbar. Und diese Werte sind einfach da. Das heißt nicht, dass ich alles richtig bewerte in der konkreten Situation, dass ich keine Fehler mache. Und es ist aber für mich tatsächlich ein permanentes oder auch auf mittlere und lange Sicht ein wirkliches Korrektiv. Ich sehe übrigens heute manche Dinge, die ich vor 20 Jahren gemacht habe. Ich habe auch investigativ recherchiert. Da würde ich einiges heute anders machen.
Ja, dann sind Sie 2014 auch gewechselt zu einem christlichen Medienhaus. Sie sind heute Geschäftsführer der christlichen Medieninitiative PRO hier in Wetzlar. Auf die Arbeit der christlichen Medieninitiative PRO, da kommen wir später noch zu sprechen. Aber was war denn der Grund für den Wechsel aus diesem spannenden Nachrichtengeschäft zu einem eher kleinen Medienhaus mit einer noch nicht so großen Bekanntheit?
Es ist tatsächlich die Wahrheit, wenn ich sage, es ist der lebendige Gott gewesen, der mir und meiner Frau an meiner Seite diesen Weg gezeigt hat. Also wir haben im Laufe eines halben Jahres, als ich Chefredakteur in Reutlingen war, haben wir unabhängig voneinander verschiedene Signale aufgefangen aus unserem Leben, in Begegnungen mit Menschen, in der Arbeit, wo wir auf einmal wussten, es soll sich was ändern in unserem Leben. Und ich kriegte dann eine direkte Anfrage von meinem früheren Vorgänger, dem Wolfgang Barke, und von Margarete Hühnerbein, das ist die frühere Vorsitzende des Vereins gewesen. Zwei wunderbare Menschen, die mich konkret gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, diese Nachfolge anzutreten. Und ich habe mich dann tatsächlich nach Prüfung, auch nach geistlicher Prüfung, so gut es ging, dafür entschieden. Ich hätte mich niemals, obwohl ich den Verein und die Arbeit kannte, ich hätte mich niemals dort aktiv beworben.
Also Sie sind sozusagen gerufen worden?
Ich würde es so sehen, ja. Und es ist für mich auch eine Trauerarbeit ein bisschen gewesen. Immerhin habe ich zu dem Zeitpunkt 25 Jahre Vollblutjournalismus gemacht. Und jetzt so in ein christliches Medienhaus zu wechseln, das ist schon ein Schritt gewesen, wo ich nicht wusste, kann ich das? Bin ich der Richtige dafür? Aber wir, sag ich mal, meine Frau und ich, hatten den Eindruck, dass ich diesen Schritt mit meiner Frau an der Seite gehen sollte. Wir haben das nicht bereut.
Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen allgemein auf die Medien zu sprechen kommen, auf die Medienlandschaft hier in Deutschland. Es hat ja schon relativ früh angefangen und in Deutschland gab es ja auch ein Zentrum, ein Medienzentrum, war auch ganz wichtig und auch weltweit bekannt. Wie hat es denn angefangen und wo gab es denn so Brüche und wie ist das heute?
Naja, der ganz große Bruch ist natürlich der Nationalsozialismus gewesen. Es hat in Deutschland übrigens noch mehr im angelsächsischen Bereich hat es eine demokratische Medienkultur bereits gegeben in der Weimarer Republik und es hat wirklich fantastische Journalisten und Journalistinnen damals gegeben. Einige haben ihre Arbeit, haben ihre Offenheit, haben ihren Mut auch mit dem Leben bezahlt. Theodor Wolff ist so ein Name, nach dem ist ein berühmter Journalistenpreis benannt. Und der Bruch ist natürlich der Nationalsozialismus gewesen, wo dann ganz viel verboten wurde. Dort wurde der Begriff Gleichschaltung verwendet. Übrigens ein Begriff, den ich deswegen bei uns in der demokratischen Kultur ablehne. Er ist nicht der richtige Begriff, wenn wir über die heutigen Probleme reden. Über die müssen wir auch reden, aber der Begriff Gleichschaltung trifft in aller Regel nicht zu. Das ist das, was die Nazis gemacht haben. Die haben wirklich dafür gesorgt, dass die Presse reguliert wurde, dass dann nur noch bestimmte Dinge überall gleich gemacht werden konnten, weil es von oben angewiesen wurde. Und die sich nicht dran gehalten haben, da wurde dicht gemacht. So, und dann ist in Westdeutschland, ich rede ganz bewusst von Westdeutschland, ist nach dem Krieg, unterstützt von Amerikanern und Briten, ist dort allmählich und sogar relativ schnell, ist eine vielfältige, lebendige, demokratische Medienlandschaft gewachsen. Die hat auch ihre Schwächen gehabt und hat sie bis heute. Aber dafür dürfen wir sehr, sehr dankbar sein. Für mich ist das bis heute ein Pfeiler unserer Demokratie.
Sind denn die Medien dem Auftrag der Staatsferne und der demokratischen Meinungsbildung seither im Großen und Ganzen gerecht geworden?
Im Großen und Ganzen gerecht geworden, so würde ich es durchaus bejahen. Aber, und das ist auch wichtig, dass wir uns auch den Schwächen stellen, auch denen, die sich insbesondere seit der Digitalisierung der Kommunikation entwickeln. Seither gibt es ja nicht nur eine Einbahnstraßenkommunikation, die Medien, die etwas verkünden und die sowas wie Torhüter gewesen sind vor den Nachrichten. Dieser Begriff ist in der Medienforschung verankert. Und das sind sie heute nicht mehr, weil die Medien selber kontrolliert werden, nämlich durch Menschen, die sie im Internet beobachten, die auch Fehler aufdecken und die auch manchmal wirklich Medien in die Klemme bringen, weil sie zeigen, dass Medien nicht alles richtig machen. Und die Medien gehen damit nicht immer gut um. Und deswegen ist ein Anlass dafür, dass wir einen Vertrauensverlust haben gegenüber den klassischen Medien. Aber ich würde sie nicht generell in Frage stellen. Ich halte sie nach wie vor für sehr, sehr wichtig.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, ein sachlicher, ein fairer und ein konstruktiver Journalismus ist wichtiger als ein objektiver Journalismus. Wie meinen Sie das?
Mit dem Begriff, vielleicht meinte ich nicht wichtiger als objektiver Journalismus. Ich würde sogar sagen, ein objektiver Journalismus ist schon, wenn man es philosophisch betrachtet, gar nicht möglich. Ein Mensch kann nicht wirklich objektiv sein. Und eigentlich ist es auch ganz schön, dass wir ja alle unterschiedlich sind und einen eigenen Standort, eine eigene Herkunft, eine eigene Prägung haben. Daher müssen wir uns in professioneller Weise um Sachlichkeit, um Fairness und um konstruktive Berichterstattung bemühen. Das Letzte ist mir noch sehr wichtig, dieses Konstruktive, dass wir meistens ja schlechte Nachrichten haben. Der Mensch reagiert meistens auf Negatives. Das ist also gar nicht eine Erfindung der Medien, sondern das hat mit der Rezeption in unserem Gehirn zu tun. Fluchtinstinkt des Menschen, ja, dass er mehr auf Negativnachrichten reagiert. So. Und Negativnachrichten, die bestimmen ja sehr und immer mehr unser Leben, auch in komplexer Weise Klimawandel und Klimakrise und die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, ich brauche die gar nicht alle aufzuzählen. So. Und da geht es darum, dass wir einen konstruktiven Journalismus machen, dass wir jetzt nicht nur das Schlimme, Schlechte alles nur recherchieren und erzählen und beklagen, sondern dass wir lösungsorientiert versuchen zu recherchieren, zu gucken, gibt es denn eine Möglichkeit, da rauszukommen, zum Beispiel beim Thema Klimakrise, dass man dort immer wieder auch schaut, gibt es objektive Ansätze. Und das ist dann auch die Recherche nach guten Forschungsansätzen oder ich sag mal Verhaltensweisen, die der Mensch vielleicht ändern und anpassen kann, um Dinge besser entwickeln zu können.
Die klassischen Medien, die hatten ja vor dem Aufkommen des Internets, und Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, also davor hatten sie die Aufgabe, die Nachrichten aus Politik und Gesellschaft für den Leser und den Zuhörer oder den Zuschauer aufzubereiten und sie zu bewerten und einzuordnen. Aber jetzt ist es ja so, dass jeder Blogger oder Influencer ja schon so richtig mitmischen kann, ja. Und manche Blogger und Influencer sind ja auch einflussreicher, haben mehr Einfluss, auch besonders bei jungen Menschen, als die traditionellen Medien. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute oder eher eine schlechte Entwicklung für die Medienlandschaft und für unsere Demokratie?
Es ist eine herausfordernde Entwicklung. Wenn ich sage gut und schlecht, dann müsste ich versuchen, etwas zu bekämpfen, was ich aber gar nicht ändern kann. Also ich gebe mal ein Beispiel. TikTok ist inzwischen die mächtigste Plattform auf diesem Planeten. Das können Sie und ich gut oder schlecht finden. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Millionen unserer Jugendlichen sich dort informiert. In dieser ganz typischen Weise mit Kurzclips, die mehr oder weniger viel Wahrheitsgehalt haben. Und selbst wenn jemand bei TikTok, ein Jugendlicher, über den Ukraine-Krieg berichtet, der mag nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, da Bilder und irgendwelche Sachen, Informationen zusammenzutragen und klick, 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 klack, 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 alles zusammenzubauen in Sekundenschnelle. Das entspricht natürlich nicht nachprüfbarem, gut recherchierten Journalismus. Und trotzdem müssen wir uns damit konstruktiv auseinandersetzen. Wir können es uns nicht leisten, die Jugend zu verlieren, sondern wir müssen uns auf diese Medienplattformen einlassen und lernen, damit umzugehen und den Menschen und in den unterschiedlichen Bereichen, also jungen Menschen, älteren Menschen, in verschiedenen sozialen Bereichen geprägten Menschen, geeignete Angebote machen.
Diese Sendung soll ja auch ein bisschen dazu beitragen, Orientierung zu geben, auch ein bisschen dazu beitragen, aufzuklären. Und jetzt mal die direkte Frage an Sie: Woran kann ich denn erkennen, dass ein YouTuber oder ein Influencer grundsätzlich vertrauenswürdig ist? Und umgekehrt, wenn ich ihm besser kein Vertrauen schenken sollte?
Ich denke da an die Jahreslosung, die ich tatsächlich auch häufiger zitiere, auch in Vorträgen, die ich zu dem Thema mache, ja, prüfet alles und das Gute behaltet. Also da hat der Apostel Paulus vor 2000 Jahren tatsächlich einen unglaublich weisen Satz gesagt. Was sagt er? Er sagt, wir sollen uns durchaus auf Dinge einlassen. Auch Dinge, die manchmal schwierig sind, prüfet es. Und dann feststellen, was ist das Gute? Und die Intention und der Gedanke hinter diesem Satz, der besagt schon, das ist gar nicht so leicht, immer gleich festzustellen. Wenn man etwas prüft, kann das auch eine Weile dauern, bis ich erkenne, was ist denn gut, was ist nicht so gut. Das heißt, bezogen auf mein Mediennutzungsverhalten, es ist meines Erachtens gut, Medien, die mich interessieren oder die in einer Weise publizieren, dass es für mich interessant ist, die nutze ich erstmal und gucke, überzeugt mich das, regt mich das auf, macht mich das schlecht gelaunt, ja, erfreut es mich, wahrscheinlich seltener bei Medien, aber es gibt ja auch positive Angebote in Medien. Ich glaube, dass es wertvoll ist für den Menschen, dass man sich einen geeigneten Mix dann zusammenstellt. Ich mache dann durchaus die Erfahrung, dass es bestimmte Angebote gibt, in öffentlich-rechtlichen Sendern, zum Beispiel von Zeitungshäusern auf ihren Online-Seiten, aber auch mit verschiedenen Podcasts und Blogs, wo ich merke, das sind Beiträge, die mir helfen, mein Leben einzuordnen, Orientierung zu finden. Und das heißt nicht jedes Mal, dass diese Sendung jedes Mal gelungen ist. Und es kann auch sein, dass ich irgendwann merke, die ist nichts für mich. Aber prüfet alles und das Gute behaltet. Was nutzt euch? Und übrigens, abschalten ist auch manchmal ganz gut.
Nochmal so ein bisschen provokativ gefragt. Sie sind ja gelernter Journalist, also haben das Handwerkszeug wirklich von der Pike auf gelernt. Und das dauert ja auch eine ganze Weile, bis man die Ausbildung abgeschlossen hat. Aber jetzt mal ganz provokativ, braucht es denn die Tageszeitungen, diese überregionalen Zeitungen, die Magazine und das öffentlich-rechtliche Fernsehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, braucht es den überhaupt noch oder werden die zunehmend jetzt an Bedeutung verlieren?
Ich glaube, dass sie weiter wichtig sind und dass es aber wichtig ist, dass sie auch reformiert werden. Also gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, der mit, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, 8 bis 9 Milliarden Euro Gebührengelder bekommt, da dürfen wir schon erwarten, dass dort nach bestem Wissen und Gewissen gute Angebote geschaffen werden. Und ja, auch mir geht es so, dass ich nicht alles richtig überzeugend finde, was mir da angeboten wird. Und ich finde es sehr gut, wenn dort reformiert wird. Und es geht mir da nicht nur um die Strukturen an der Spitze, also die, die, die Räte an den Spitzen, wie wird ein Intendant, eine Intendantin gewählt und sowas alles, sondern auch in den Redaktionen, dass dort immer wieder überprüft wird im Sinne von Paulus, prüfet alles und das Gute behaltet. Das Schlimmste wäre, wenn man einfach so weitermacht wie bisher, nur weil die Gebühren durch das Bundesverfassungsgericht zurzeit noch gesichert sind. Ja, das kann nicht die Begründung dafür sein, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, sondern wir brauchen ihn, wenn dort Menschen sitzen, die verantwortlich mit dieser Aufgabe umgehen. Das gelingt ihnen nach meiner Meinung oft gut. Und öfters auch nicht so. Zeitungen, sage ich eben auch was, das sind ja Wirtschaftsunternehmen. Ich finde, dass wir in Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern eine immer noch hervorragende Zeitungslandschaft haben. Damit meine ich nicht, dass jeder von uns jetzt noch eine große Zeitung durchblättern müsste, aber zum Beispiel die Angebote von der Süddeutschen Zeitung oder von der FAZ, von der Welt, auch die digitalen Angebote sind meines Erachtens heute sehr, sehr hochwertig. Und gerade die Zeitungen sind es, die bei der Meinungsbildung sehr helfen, weil dort qualifizierte Kommentatorinnen und Kommentatoren das Tagesgeschehen begleiten und mir durchaus Hinweise geben, wie kann ich die Entwicklung im Ukraine-Krieg einordnen, was muss ich hier zu Trump im Moment verstehen oder besser verstehen und wie verstehe ich überhaupt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Präimplantationsdiagnostik? Ja? Wenn da ein Leitartikel in der FAZ oder in der Süddeutschen, und heute kann ich mir im Internet beides besorgen, mir einen Pfad legt, wie ich es besser verstehen kann, dann hilft es mir auch bei der eigenen Meinungsbildung.
Der Politikwissenschaftler und Journalist Christoph Irion ist heute mein Gast in der Sendung Das Gespräch. Es geht um die Rolle der Medien in der Gesellschaft und um die Frage, wie viel Macht sie haben und wie ein gesunder Umgang mit ihnen aussieht. Ja, Berichterstattung und Nachrichten, da geht es unterschwellig auch immer um die Frage nach der Wahrheit. In der letzten Ausgabe Ihrer Zeitschrift Pro, da ist ein Artikel erschienen mit dem Titel »Medienvertrauen gebraucht«. Geschrieben hat ihn Dr. Hartmut Spiesecke, er ist ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender bei der PRO. Und er schreibt, wenn Medien Themen ignorieren, die den Menschen wichtig sind, verlieren sie an Vertrauen. Doch oft beweisen sie, dass sie Vertrauen verdienen. Wo haben denn die Medien in den letzten Jahren in ihren Augen Vertrauen verspielt? Und wo verdienen sie nach wie vor das Vertrauen der Menschen?
Ich glaube, dass sie, ich fange mal mit der letzten Frage an, dass sie weiterhin unser Vertrauen verdienen und ich sage es auch mit einem christlichen Wort, auch unsere Barmherzigkeit, weil dort Menschen sitzen, die auch Fehler machen, die übrigens im Vergleich der letzten 30 Jahre, und das kennen Sie hier, Frau Bangel, beim ERF genauso, ja, dass sich die Arbeitsabläufe, die Recherchezyklen, die Geschwindigkeiten unglaublich beschleunigt haben. Das heißt, sie müssen gute Arbeitsergebnisse liefern, immer schneller. Wie macht man das? Heute sogar mit KI-Unterstützung. Und trotzdem und gerade deshalb bei komplexen Themen, es können Fehler entstehen. Ja, die Medien verdienen immer noch Vertrauen. Sie sind nach meiner Überzeugung ein Anker unserer Demokratie, aber die Medienmacher müssen dranbleiben und auch selbstkritisch mit ihrer Arbeit umgehen. Und ich unterstütze da sehr meinen Vorstandsvorsitzenden Hartmut Spiesecke, der auf dieses Vertrauen großen Wert legt. Und er hat übrigens diesen interessanten Gedanken gesagt, dass Themen, die Menschen interessieren. Also wenn wir dauernd über Dinge berichten, die kein Mensch interessieren, dann machen wir uns auch überflüssig. Dann sind wir nicht relevant. Und dann entscheidet auch der Markt gegen uns. Ja, wenn alle abschalten, während wir versuchen hier zu produzieren, egal ob wir das jetzt beim ERF, bei Pro oder ob es die Welt oder die ARD und ZDF machen, die können es sich auf Dauer nicht leisten, Angebote zu schaffen, die keinen Menschen interessieren.
Wie machen Sie es denn jetzt persönlich, Wenn Sie merken, dass etwas enthüllt wird als Fake News oder wenn sich herausstellt, dass es eine einseitige Berichterstattung ist, wie machen Sie es persönlich, dass Sie dann nicht Ihr Vertrauen in die Medien verlieren oder dass Sie am Ende sogar zynisch werden?
Es ist in meinem Fall tatsächlich so, und das hat damit zu tun, dass ich seit Jahrzehnten mich mit Medien beschäftige, dass ich eine ganz gute Routine ausgeprägt habe, tatsächlich Gutes von Schlechtem zu unterscheiden. Also Schlechtes meine ich jetzt tatsächlich Schadhaftes. Ja? Damit sage ich nicht und möchte hier auch nicht missverstanden werden, dass mir nicht ein Bewertungsfehler unterlaufen könnte. Und da muss man auch ganz demütig sein. Also das, was heute KI ermöglicht, zum Beispiel durch sogenannte Deepfakes. Das sind Veränderungen, die wir eben bei der digitalen Bildbearbeitung selbst beim Bewegtbild machen können. Sogar bei der Sprache, ja. Ich unterhielt mich kürzlich mit Pastoren, mit Pfarrern, die schon überlegen, ob sie ihre Predigten noch ins Internet ihrer Gemeindeplattform auf YouTube hinstellen, weil sie sagen, das kann ja jeder rauskopieren, meine Stimme ist auch da und dann kann man mir jedes Wort in den Mund legen und die Lippen werden dann entsprechend auch mit der KI in dem Video bearbeiteten Video bearbeitet. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Ja, das wird inzwischen so in Gag-Sendungen im Fernsehen so spaßeshalber gemacht mit Politikern, die dann eben irgendwelchen Blödsinn reden. Aber es ist natürlich gefährlich, ja. Und da will ich nicht behaupten, dass Leute wie ich und andere das alles erkennen. Wenn ich da hinschaue, kann ich heute erkennen, dass die technisch noch nicht so weit sind. Meistens, dass das wirklich nicht erkennbar wäre, wenn man genau drauf achtet, so Lippenbewegungen und Sprache und so. Aber die Perfektionierung auf diesem Gebiet schreitet natürlich voran. Und das ist eine herausfordernde Entwicklung.
Vieles wird ja auch nur noch auf dem Handy angeschaut, also in diesem kleinen Bildschirm. Dann ist doch tatsächlich manchmal nicht so richtig zu erkennen, ist das jetzt fake oder ist es echt. Ja, also ich finde das schon auch manchmal schwierig, muss ich sagen.
Ja, aber ich sage jetzt noch mal etwas, was mir immer wieder hilft. Und das hat etwas mit Medienvielfalt zu tun. Also wenn irgendeine Quelle bewusst oder unbewusst eine Fake News verbreitet, wo ich dann auf einmal denke, oh wei, stimmt das jetzt oder nicht, dann hilft es mir ja durchaus zu verfolgen, was machen die anderen. Und es gibt andere Quellen, die ich vielleicht jetzt nicht jeden Tag angucke, sei es die Bild-Zeitung, sei es irgendeine Regionalzeitung, deren Internetplattform, weil nämlich die Geschichte in ihrem Verbreitungsgebiet spielt und auf einmal deutlich wird, die kennen sich da richtig gut aus im Bayerischen Wald, dann hilft mir das, auf andere Medien zu gucken und in dem Mix zu erkennen, das eine ist richtig oder vermutlich richtiger als das andere. Ja, natürlich kann es auch so eine Art Meute geben, hat es auch schon gegeben, ja, dass irgendwie alle falsch berichten. Da sind dann auch Korrekturen notwendig. Ich gebe mal ein Beispiel. Vor fast genau 10 Jahren, Paris, islamistischer Anschlag, Charlie Hebdo auf eine Satire-Redaktion, ganz fürchterliche Geschichte. Und ein paar Tage später, dort sind Journalisten umgebracht worden, bei der Flucht der Terroristen auch jüdische Mitbürger. Und ein paar Tage später Millionen Menschen auf dem Platz der Republik in Paris. Und die Fernsehsender, ich habe mir das genau hinterher angeguckt, ZDF, ARD, aber auch ausländische Sender, zeigen die Demonstration mit den vielen, vielen Menschen und sie zeigen Politiker, nämlich Angela Merkel und den damaligen Präsidenten Hollande und viele andere aus aller Welt angereist. Und dann sind die Bilder zusammengeschnitten worden. Ein Internetbeobachter hat über Twitter ein anderes Bild dieser Szene gezeigt und hat gezeigt, die Politiker haben sich in einer Nebenstraße getroffen und zum Gruppenfoto aufgestellt. Das ist also nicht die Spitze der Demonstration gewesen, wie es in den Medien transportiert wurde, sondern es ist eine Extraveranstaltung gewesen. Übrigens natürlich aus Sicherheitsgründen, weil da so viele prominente Politiker waren. Die Medien haben das aber irgendwie vermischt, weil das irgendwie besser aussah. Und sowas geht natürlich nicht, ja. Und das hat ein Mann, ein junger Mann auf Twitter gezeigt Und die deutschen Medien haben sich nachher teilweise dafür entschuldigt, dass sie das falsch montiert oder einfach nicht aufklärerisch oder nicht wahrheitsgemäß montiert haben. Aber das sind Dinge, die natürlich Vertrauensverlust fördern bei den Mediennutzern.
Also richtig gründliche Recherche ist immer noch das A und O.
Ja.
Ich möchte jetzt nochmal auf Ihre aktuelle Tätigkeit bei der christlichen Medieninitiative PRO zu sprechen kommen. PRO feiert ja in diesem Jahr 2025 ihr 50-jähriges Bestehen. Übrigens herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, zu diesem und das Jubiläum. Gebe ich gern weiter.
Die Initiative wurde 1975 mit dem Ziel gegründet, die Botschaft des Evangeliums in den Medien zu fördern. Die Gründer der PRO waren der Überzeugung, dass die christliche Botschaft elementar für die Menschen ist und deswegen auch elementar für die Medien. Wie sind die Initiatoren denn zu dieser Auffassung gekommen und ist sie bis heute prägend für die Arbeit der PRO?
Ich nehme mir eben mal die Freiheit, tatsächlich die Menschen zu nennen, die dahinter standen. Es waren viele, aber es sind fünf, die ich erwähnen möchte. Das eine ist Horst Marquardt gewesen, der auch ein Pionier des ERF war. Der hat uns mitbegründet. Es ist der Verleger Hensler gewesen aus Süddeutschland. Es ist ein Unternehmer Murjan gewesen, der uns mitbegründet hat, und damals eine junge Pfarrerin, eine Vikarin, Bärbel Wilde. 24 Jahre alt war sie und bis vor ein paar Jahren war sie sogar in unserem Vorstand. So, und die hatten wirklich gesagt, Evangelium soll in den Medien gefördert werden. Die Medien berichten meistens nur über Synodalbeschlüsse oder die regionalen, nur über Kirchengemeinderatswahlen. Aber was ist eigentlich mit dem Glauben? Kommt das vor in den Medien? Und das war das Ziel, dass das besser gemacht wird. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das in 50 Jahren besser geworden? Ja. Und natürlich ist es so, es ist heute nicht leichter. Und wir haben oft den Eindruck, wenn über Kirche berichtet wird, ist das gleichbedeutend mit Missbrauch. Ja. Und doch erleben wir in unserer Arbeit bei der Christlichen Medieninitiative PRO, wir begleiten auch Journalisten, dass es immer wieder gelingt, die gute Nachricht oder Teile davon, von dem, was Jesus Christus den Menschen an Gutes gebracht hat, dass das immer wieder in den Medien auch vorkommt. Und wir versuchen, das überall zu unterstützen und Journalisten, die dazu bereit sind oder interessiert sind, solche Geschichten zu machen, ihnen dabei zu helfen.
Genau das ist auch das, was ich fragen wollte. Haben Sie den Eindruck, dass es in den letzten 50 Jahren einfacher geworden ist, über Christsein zu erzählen in den Medien? Also nicht unbedingt zu berichten, sondern auch zu erzählen, auch die Erfahrungen, die Christen machen. Oder ist es durch diese ganzen sozialen Medien eher schwieriger geworden?
Also die Menschen haben, auch ich, eigentlich den Eindruck, es wird immer alles schwieriger. Es gibt aber eine Umfrage, die wir selbst jetzt gemacht haben, die zeigt, dass es an sich gar nicht so viel schwieriger ist, über seinen Glauben zu reden. Die Frage ist, als wie relevant betrachten das die Medien? Ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel. Das ist ein Musterbeispiel, was tatsächlich auch in diesen 50 Jahren vieles anderes toppt. Ja. Letztes Jahr bei den Olympischen Spielen die Olympiasiegerin im Kugelstoßen, Yemisi Ogunleye, die hat vor einem Millionenpublikum von ihrem Glauben erzählt. Und die Bilder, die von Olympia gesendet wurden, die sind teilweise beschnitten worden. Also das hat auch was mit der weltanschaulichen Neutralität der Olympischen Spiele zu tun. Also nicht alles könnte man dann nachher auch in der Mediathek wiederfinden. Aber im Großen und Ganzen ist das rübergekommen. Und sie ist von vielen Journalisten und Journalistinnen darauf angesprochen worden. Ja, dafür verleihen wir übrigens dieses Jahr den Medienpreis Goldener Kompass. Auch für die Journalisten Alexander Bommes und Birgit Nössing, die richtigen Fragen im Interview gestellt haben. Und die Frau Ogunleye, die Yemisi Ogunleye, die hat im Fernsehstudio Gospels gesungen. Hallo, wo hat es das in der Sportschau gegeben oder in der Tagesschau sogar?
Ich kann mich erinnern, ich war auch ganz beeindruckt. Also es hat sie sehr frisch, frei, fröhlich hat sie ihren Glauben bekannt. Das fand ich sehr, sehr schön, ja. Jetzt mal eine andere Richtung. Was kann ich denn als Christ machen, wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass mein Glaube oder irgendeine andere Sache in den Medien verzerrt oder sogar ganz falsch dargestellt wird? Bringt es denn da was, einen Leserbrief zu schreiben oder die Redaktion zu kontaktieren? Wie sind denn da Ihre Erfahrungen?
Also diese Erfahrungen machen viele Christen und wir als christliche Medieninitiative Pro, wir beobachten diese Dinge auch und viele melden sich auch bei uns und sagen, habt ihr schon gesehen? Und manches ist auch aus unserer Sicht wirklich beklagenswert und da, wo wir können, nehmen wir Kontakt mit den Redaktionen auf, zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist eine Möglichkeit, die jedem offen steht, ist eine sogenannte Programmbeschwerde. Das ist sogar im Rundfunk Staatsvertrag geregelt, ja, also dass jeder sich dort auch beschweren kann. Tatsache ist zwar, wir haben das mal überprüft in einer Umfrage, die wir bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern gemacht haben, dass weniger als 10% der Beschwerden oder weniger als 5% der Beschwerden nachher auch positiv berücksichtigt werden. Aber, und das sage ich dazu, diese Beschwerden führen durchaus dazu, dass in den Gremien und in den Redaktionen darüber dann selbstkritisch geredet wird und dass man sich Gedanken macht, was haben wir hier vielleicht falsch gemacht. Ich wünschte mir auch eine größere Offenheit, das anzuerkennen dann. Aber auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit. Und ich möchte wirklich jeden von den Hörerinnen und Hörern auch motivieren, da wo ihnen etwas auffällt, dass sie sich beim EAF oder auch bei uns melden und uns solche Beispiele nennen und dass sie auch selber versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und ich kenne etliche Leute, die mir dann auch manchmal Leserbriefe in Kopie schicken, die sie an eine Zeitung beispielsweise auch geschickt haben, der abgedruckt wurde. Manchmal war ein Leserbrief sogar größer als der Artikel selber, der kritisiert wurde.
Jetzt weiß ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung hier beim ERF, dass Leserbriefschreiber durchaus manchmal ganz schön heftig zur Sache gehen können. Was wünschen Sie sich denn umgekehrt jetzt von den Christen im Umgang mit den Medien?
Ich wünsche mir, dass wir aufrichtig, offen, reflektiert, also dass man vorher nachgedacht hat, damit umgehen und dass wir es nicht mit Schaum vorm Mund tun. Und wenn wir Kritik anbringen, dass wir sie konstruktiv anbringen. Und meine persönliche Erfahrung ist, dann gelingt manchmal auch ein gutes Gespräch. In dem Moment, wo wir Menschen ihre Versäumnisse, ihr Versagen, alles was schlecht und finster und böse ist, lieblos um die Ohren hauen, da bekommen wir oft das Gegenteil zurück. Und ich glaube, wir brauchen in der Hinsicht eigentlich nur auf Jesus selbst zu gucken. Jesus hat die Schuld und das Versagen und das Böse beim Namen genannt. Er hat aber niemals Menschen verletzt oder niemals das mit dem Ziel getan, Menschen zu beschädigen.
Das ist ein wahres Wort, ja. Das ist wirklich gut zu hören, dass wir uns da einfach nach Jesus orientieren können. Also das finde ich nochmal einen richtig guten Aspekt, den Sie hier mit reinbringen. Ein weiterer Schwerpunkt der christlichen Medieninitiative Pro ist ja auch die Berichterstattung über Israel. Seit 25 Jahren machen Sie das, also noch ein Jubiläum. Und es gibt dazu auch ein eigenes Magazin mit dem Namen Israelnetz. Warum hatten denn die Verantwortlichen der christlichen Medieninitiative damals den Eindruck, dass es eine eigene Berichterstattung für Israel braucht? Das ist ja an und für sich ein kleines Spektrum im Nachrichtenbereich. Jetzt ist es natürlich im Moment sehr groß geworden.
Es ist ein Faszinosum auch für mich im Rückblick, wie das entstanden ist. Sozusagen aus heutiger Sicht auf der Hälfte unserer Strecke, ja, von 50 Jahren nach 25 Jahren oder es ging schon los etwas früher, dass der Eindruck da war, über das Heilige Land wird berichtet, viel berichtet. Es ist ein kleines Land. Es wird oft viel mehr berichtet als über manche große Länder. Übrigens auch jetzt, ja, über den Gaza-Krieg erfahren wir viel, viel mehr als über den Sudan. Der Sudan ist im Moment die größte humanitäre Katastrophe. Er spielt sich dort ab auf diesem Planeten. 10 Millionen Menschen, ungefähr die Größenordnung, auf der Flucht und so weiter. Das kriegen wir überhaupt nicht mit. Aber aus Israel kriegen wir ganz viel mit. So. Und da war die Wahrnehmung, dass einseitig berichtet wird. Wir können im Zuge unserer Arbeit durchaus sagen, dass wir diese Wahrnehmung auch öfters haben. Und es hat einfach auch etwas mit bestimmten Quellen zu tun, die man nutzt oder die man nicht nutzt oder bestimmten vielleicht Stereotypen. Wir sagen übrigens auch dort nicht, wenn wir über Israel berichten, dass wir objektiv sein könnten, sondern wir wollen sachlich und fair sein. Und wir versuchen das mit Kompetenz zu tun. Also wir haben in Jerusalem unsere Mitarbeiterin Miriam Holmer, Islamwissenschaftlerin, die auch nicht nur Hebräisch, sondern mehrere arabische Dialekte spricht. Also die kann sich auch ohne KI und zwar sofort an mehreren Fronten verständigen und ein Bild machen. Und die geht für uns auch in Themen rein, wo andere gar nicht reinkommen. Warum machen wir es? Israel ist das Land der Bibel. Die Bibel ist auf jeder Seite, liefert ein Zeugnis ab für das Volk Israel. Und für uns ist es das Ziel, dass wir in der aktuellen Zeitgeschichte, im aktuellen Geschehen, dass wir dieses immer wieder auch spiegeln an biblischen Aussagen. Und dass wir es versuchen, nicht zu vermengen, aber dass wir es versuchen, begleitend und hintergründig darzustellen. Vieles hat mit der Kultur, mit der Religion zu tun, übrigens ja nicht nur mit der jüdischen, sondern auch mit dem Islam, der ja in der gleichen Region ist, brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, der allerdings viel, viel später entstanden ist, erst etwa 600 und mehr Jahre nach dem Christentum. Da wollen wir versuchen, einen Pfad zu legen, Pfade zu legen des Verstehens, des Erkennens, des Erklärens, dass wir die Zusammenhänge einfach transparenter machen können.
Ich möchte jetzt noch eine Sache kurz ansprechen, was ich besonders schön finde. Im letzten Jahr haben christliche Medienmacher im englischsprachigen Raum den ersten globalen Gebetstag für Medien ins Leben gerufen. Ich finde, das ist eine richtig gute, schöne Idee. So wie Christen ja auch für Politiker und ihre Arbeit beten, auch für Journalisten und Medienmachende oder Medienschaffende zu beten. Was ist denn momentan für viele Journalisten die größte Herausforderung? Wofür können Christen beten, wenn sie an Journalisten, Redakteure, Blogger und Influencer denken?
Ich glaube, dass Journalisten Gebet verdienen, dass sie in der Wahrnehmung dessen, was sie beobachten, was sie sehen, dass sie dort immer wieder genügend Abstand einerseits, genügend Nähe andererseits und den Mix aus beiden entwickeln und dass sie letztlich alles das, was sie darüber dann publizieren, dass ihnen da immer wieder auch Weisheit gegeben wird und nicht einfach nur Routine und gewohnte Abläufe irgendwas abspulen. Das können wir alle, ja, da sind wir gut drin, da sind auch Sie als Medienmacher hier beim ERF gut drin. Also wir haben auch gute Routinen, aber dass wir immer wieder auch reflektieren und versuchen, weise zu entscheiden. Und das kann uns eigentlich nur Gott schenken. Und es hat auch damit zu tun, dass die Entscheidungswege oft so beschleunigt sind, dass dort Fehlentscheidungen getroffen werden oder Dinge nicht ausreichend ausgeleuchtet werden, um sie beurteilen zu können. Also lasst uns um Weisheit für Journalisten beten und dass sie genügend Abstand und genügend Nähe und den Mix daraus bekommen.
Vielen Dank. Ja, in dieser Sendung soll es ja darum gehen oder soll es darum gegangen sein, wie viel Macht haben die Medien und wie gehe ich persönlich als Mediennutzer konstruktiv mit ihnen um? Jetzt nochmal, um das Ganze abzuschließen. Wie würden Sie denn in 2, 3 Sätzen die Frage beantworten? Wie viel Macht haben Medien und wie sollte ich persönlich damit umgehen?
Medien haben eine große Macht, einzelne Medien, aber auch verschiedene Plattformen dann insgesamt. Und zwar, weil sie einfach überall an die Menschen rankommen, weil die Menschen sich ihnen kaum entziehen können. Und der Umgang damit als Mensch ist, dass ich mir wünsche für mich selbst, aber auch für viele Nutzer, dass wir Medien wirklich bewusst nutzen, gezielt nutzen, aber auch Auswahlen treffen und manchmal eben auch Abstand nehmen, also auch mal ausschalten. Ja, das brauche ich auch für meine Seele, dass mal nicht dauernd etwas an mich herandrängt. Dazu meine ich übrigens so banale Dinge, während des Essens, insbesondere wenn man mit Menschen zusammen ist, einfach mal das Handy ausschalten, dass es nicht Pling und Klick macht und man sofort wieder in einer anderen Geschichte drin ist. Sei es jetzt irgendein Chat oder sei es irgendeine Breaking News, die meint, sie müsste sich jetzt mir gerade jetzt mitteilen. Das reicht auch noch in einer Viertelstunde.
Also auf jeden Fall das, was wir jetzt machen, sich anschauen und auch füreinander da sein, sich zuhören und sich auch mal was erzählen, wie es einem geht.
Ja.
Damit sage ich ganz lieben Dank an Christoph Irion. Er war mein Gesprächspartner heute in der Sendung Das Gespräch. Christoph Irion ist Politikwissenschaftler, Journalist und Geschäftsführer der christlichen Medieninitiative PRO hier in Wetzlar. Wenn Sie diese Sendung jetzt gerne noch einmal nachhören möchten oder auch an jemanden weiterempfehlen, Sie finden sie auf unserer Homepage auf erfplus.de in der Rubrik Das Gespräch. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Sendung haben, dann melden Sie sich gerne unter studio@erfplus.de. Ich bin Christine Bangel. Mein Kollege Christoph Offermann hat uns heute in der Technik unterstützt. Lieben Dank dafür und Ihnen ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.